Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Dieser Podcast ist befristet und das ist auch so gewollt. Nach 30 Minuten gehen hier die Lampen aus, dann ist hoffentlich alles Wichtige zu diesem Dienstag gesagt. Aber sonst ist Befristung ja zum Beispiel bei Arbeitsverträgen nicht gewollt und auch nicht so beliebt, zumindest von uns Arbeitnehmern. Wir hangeln uns von Vertrag zu Vertrag. Die SPD hat das auch schon versucht zu ändern. Weg mit der sachgrundlosen Befristung. Im Koalitionsvertrag steht zumindest ein Kompromiss drin. Wir sagen euch heute, wie groß das Problem wirklich ist und wen befristete Arbeitsverträge in erster Linie betreffen. Außerdem sprechen wir über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Donald Trump hat das ja heute Abend bekannt gegeben. Der deutsch-iranische Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai, der warnt vor den Konsequenzen.
Die Situation, die im Iran vorgeherrscht hat vor dem Abkommen, war eine ständige Angst vor einem Krieg. Und es gab ja durchaus Kriegsforderungen gegen Iran von Seiten Israel an Amerika, von Seiten der Saudis an Amerika. Und diese Angst wird jetzt wieder kommen.
Mit ihm schauen wir uns heute die iranische Sicht der Dinge genauer an. Was bedeutet dieser Ausstieg für das Land selbst? Und wie sicher ist unser Land? Ist Deutschland?
Deutschland ist sicherer geworden,
sagt unser Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er hat heute die Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, PKS, vorgestellt. Und wir schauen uns das genauer an. Das alles bekommt ihr jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das war ja heute fast so wie bei einem Endspiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, wenn es um die Vorberichterstattung geht. Was wird er sagen? Nur noch 3 Stunden. Wird er das Abkommen aufkündigen? Nur noch 2 Stunden. Wenn ja, was folgt dann? Nur noch 1 Stunde. Und jetzt haben wir 8:15 am Dienstagabend und US-Präsident Donald Trump wird gleich bekannt geben, ob die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Die Nachrichtenagenturen, viele schreiben, dass schon die Mitarbeiter des Kongresses über den Ausstieg benachrichtigt werden. Also gleich wird das offiziell gemacht. Nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Das Abkommen verbietet Iran für den Zeitraum von 15 Jahren waffenfähiges Uran herzustellen und auch Atomwaffen zu bauen. Im Gegenzug befreien die Vertragspartner Iran von den schweren Sanktionen, unter denen vor allem die Menschen im Land in den Jahren zuvor gelitten haben. Wie ist die Stimmung vor dieser Entscheidung im Iran? Das wollen wir jetzt wissen und sprechen mit dem deutsch-iranischen Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie hast du die Stimmung vor dieser Ankündigung im Iran wahrgenommen? Welche Haltung hat man da gegenüber dieser Trump-Entscheidung?
Also die Stimmung ist natürlich sehr angespannt. Und die Haltung gegenüber Trump lässt sich vielleicht so beschreiben, dass Donald Trump in seiner Präsidentschaft mehr für Anti-Amerikanismus in der iranischen Bevölkerung gemacht hat, als es die Islamische Republik und ihre Elite in 38 Jahren geschafft hat. Also die Stimmung ist sehr, sehr negativ bezüglich des Präsidenten und man muss erwarten, was heute Abend dann noch so kommt und wie sich das dann letztlich auswirkt.
Schauen wir uns mal das Szenario Nummer 1 an, auf das es vermutlich rausläuft. Die USA gehen raus aus diesem Abkommen, dann kann es sein, dass es Sanktionen gibt gegen den Iran von Seiten der USA. Was bedeutet das konkret für den Iran?
Genau, also das ist zu erwarten, dass die Amerikaner aussteigen, dass neue Sanktionen in Kraft treten. Das macht die Handelserleichterungen, die es geben sollte mit Iran, natürlich wieder wesentlich schwerer. Europäische Unternehmen werden davor zurückschrecken. Iran hat sich etwas erhofft von dem Atomabkommen, nämlich genau diesen Handel, der wird jetzt nicht eintreten. Und dann wird Iran für sich selber kalkulieren, ist es für uns noch überhaupt lohnenswert, im Abkommen zu bleiben oder nicht. Und da gibt es eben verschiedene Eskalationsstufen, die man gehen kann.
Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit eines Szenarios von Seiten der USA?
Ja, man könnte natürlich sagen, wir unterzeichnen jetzt nicht das Aushebungsverfahren der Sanktionen, beschließen aber auch noch nicht, dass sie in Kraft treten. Und das bräuchte sowieso noch mal 3-4 Monate, bis es auch wirklich dann gesetzlich festgehalten wird. In dieser Zeit könnten die Europäer noch mal was versuchen. Aber die Zeichen deuten eigentlich darauf hin, und es gibt auch die ein oder anderen Berichte, du hast das schon angedeutet, dass Trump eigentlich beschließt und verkünden wird, aus dem Atomabkommen auszusteigen.
Wie wird denn die Regierung im Iran reagieren? Was weiß man denn dort schon?
Also man wird natürlich deutlich machen, dass man der rechtmäßige Akteur in diesem Fiasko gewesen ist. Iran hat sich an das Atomabkommen gehalten und dass es jetzt die Amerikaner sind, denen man nicht trauen kann. Man wird politisches Messaging in diese Richtung betreiben, dass die Amerikaner nicht vertrauenswürdig sind. Dann wird Iran eine Beschwerde einreichen bei der sogenannten Joint Commission unter der politischen Leitung der EU, um zu sagen, die Amerikaner sind aus dem Abkommen ausgestiegen. Und dann wird es an den Europäern, Chinesen und Russen hängen, ob das Abkommen noch irgendwie gerettet werden kann ohne die USA.
Jetzt gehen wir nochmal am Ende des Gesprächs zurück auf die Stimmung, womit wir angefangen haben. Welche Stimmung gibt es denn in der Bevölkerung zu all dem? Hat man da vielleicht so eine hoffnungslose Haltung oder wie geht man da mit der ganzen Thematik um?
Die Situation, die im Iran vorgeherrscht hat vor dem Abkommen, war eine ständige Angst vor einem Krieg. Und es gab ja durchaus Kriegsforderungen gegen Iran von Seiten Israel an Amerika, von Seiten der Saudis an Amerika. Und diese Angst wird jetzt wieder kommen. Das heißt, die Bevölkerung fernab von wirtschaftlichen Problemen, mit denen das Land zu kämpfen hat, da wird jetzt wieder diese Angst vor einem möglichen Krieg in den Köpfen zurückkehren.
Donald Trump wird gleich verkünden, ob die USA weiter am Atomabkommen mit dem Iran festhalten, genauso wie Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die EU. Die Zeichen stehen darauf, dass er es aufkündigt. Informationen waren das vom Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai. Ganz lieben Dank für das Interview. Schönen Dienstagabend.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie sicher ist eigentlich Deutschland? Bundesinnenminister Horst Seehofer findet,
Deutschland ist sicherer geworden.
Der CSU-Politiker hat heute die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, vorgestellt. Denzufolge sinkt die Zahl der Straftaten in Deutschland deutlich. Was genau in dieser Statistik drin steht und drin steckt, darüber spreche ich jetzt mit Franziska Zeche aus unserer Nachrichtenredaktion. Franziska, wie sicher ist Deutschland?
Also grundsätzlich kann man sagen, hier hat Horst Seehofer tatsächlich mal recht. Es ist sicherer geworden, aber Deutschland war auch schon vor diesen Zahlen ein sehr sicheres Land. Wenn wir uns diese Statistik jetzt mal im Einzelnen ansehen, dann sind besonders Massendelikte wie Diebstähle zurückgegangen. Die machen mit einem Drittel zwar immer noch den größten Teil der Statistik aus, aber sie sind um 11% gesunken. Besonders stark zurückgegangen ist auch die Zahl der Wohnungseinbrüche, nämlich um 23%. Und auch Gewaltdelikte wie Raub und Körperverletzung sind rückläufig. Also insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2017 knapp 10% weniger Straftaten registriert. Und das ist tatsächlich der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung, also seit knapp 30 Jahren.
Das ist ja erstmal ein sehr positives Bild. Gibt es denn auch Straftaten, die gestiegen sind?
Ja, zum einen die Zahl der Morde, aber auch Drogendelikte haben zugenommen. Und auch bei antisemitischen Straftaten gab es eine leichte Zunahme. Was hier ganz interessant ist, gerade mit der aktuellen Debatte, ist, dass dabei 95% der Fälle von rechts verübt worden sein sollen.
Besonders wichtiges Thema waren und sind ja auch Sexualstraftaten, vor allem nach der sogenannten Kölner Silvesternacht. Wie sieht's damit aus?
Na, auch hier ist die Zahl etwas nach oben gegangen. Das war aber auch tatsächlich so erwartet worden. Denn zum einen gab es ja hier eine Gesetzesänderung, die es überhaupt erstmal möglich gemacht hat, dass einige dieser Taten strafrechtlich verfolgt werden können. Und zum anderen ist nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht auch die Sensibilität in der Bevölkerung gestiegen. Und inzwischen werden deshalb Übergriffe überhaupt erst häufiger angezeigt.
Okay, das heißt, nur angezeigte Fälle laufen in diese Statistik ein. Wie aussagekräftig ist es dann überhaupt?
Ja, das ist eben etwas umstritten, denn in der Statistik sind nur die Fälle enthalten, mit denen sich die Polizei tatsächlich befasst hat. Und das sind sowohl durchgeführte Straftaten als auch versuchte. Alles andere taucht in der Statistik nicht auf. Diese Fälle heißen dann im Fachjargon Dunkelfeld. Und zum Beispiel Verkehrsdelikte und Zoll- und Steuerstraftaten, die sind überhaupt nicht enthalten. Mhm. Also die Aussagekraft ist eingeschränkt, aber trotzdem liefert die polizeiliche Kriminalstatistik einen Annäherungswert an die Realität.
Jetzt gibt es bei vielen Durchgeknallten immer die Annahme, dass besonders Ausländer kriminell sind. Welche Rolle spielt denn der Anteil von Ausländern in dieser Statistik?
Na, wenn es um die Frage geht, ob Ausländer krimineller sind als Deutsche, dann sagt das Bundeskriminalamt, dass es sehr schwer ist, hier einen Vergleich zu ziehen. Denn ja, es gibt bei vielen Delikten eine höhere Zahl an nichtdeutschen Tatverdächtigen im Verhältnis zu ihrem Anteil in der Bevölkerung. Aber die Gruppe der Nichtdeutschen Deutschen ist auch nicht vergleichbar mit der deutschen Gesamtbevölkerung, denn sie umfasst viele junge Männer in oft schwierigen sozialen Lagen. Also das sind einfach Bedingungen, die generell anfälliger für Kriminalität machen. Und in der polizeilichen Kriminalstatistik, die jetzt vorgestellte, sind auch die Straftaten enthalten, die nur von Ausländern verübt werden können. Also Delikte wie zum Beispiel die illegale Einreise. Auch hier ist die Zahl zurückgegangen, was auch nicht wirklich überrascht, denn 2017 sind nicht mehr so viele Menschen ins Land gekommen wie noch 2015 und 2016.
Also, wir halten schon mal fest, die Kriminalität insgesamt geht zurück. Aber gleichzeitig gibt es ja auch Studien, die sagen, dass sich immer mehr Menschen unsicher fühlen. Hat denn Horst Seehofer dazu irgendwas gesagt? Will er da irgendwas machen?
Ja, auch zu dem Thema hat er sich geäußert und er hat sowohl die Medien als auch die Politik dazu aufgerufen, Einzelfälle nicht aufzubauschen und damit eben Unsicherheit noch zu schüren. Das ist ein bisschen bemerkenswert, weil ja gerade oft aus seiner eigenen Partei, der CSU, immer Aussagen kommen, die gerade diese Unsicherheit anfeuern. Aber Seehofer hat auch noch praktische Vorschläge gemacht, wie er das Sicherheitsgefühl in Deutschland verbessern will. Und das sind zwei Maßnahmen. Er will zum einen mehr Straßenbeleuchtung und mehr Videoüberwachung.
Die Kriminalität in Deutschland, sie sinkt. Zu dem Ergebnis kommt zumindest die polizeiliche Kriminalstatistik. Die wurde heute vorgestellt. Wo die Knackpunkte liegen, das hat uns Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer bei der Post arbeitet und 7-mal krank war in den letzten 2 Jahren, der hat bei der Deutschen Post keine Chance auf einen entfristeten Vertrag. Über die Nachricht haben sich ziemlich viele zu Recht aufgeregt. Aber generell scheint es ja eben so, dass viele, vor allem die Jüngeren, befristete Verträge haben. Oder hangeln sich zumindest von einem zum nächsten. Die SPD, die wollte das radikal ändern. Weg mit der sachgrundlosen Befristung. Die Union hat dann wieder gebremst. Und deswegen gibt's im aktuellen Koalitionsvertrag nur einen Kompromiss dazu. Wir wollen's heute mal genauer wissen, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Haben befristete Arbeitsverträge denn zugenommen? Und wer ist vor allem betroffen? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ann-Kathrin Wetter hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Stimmt es denn? Gibt es immer mehr befristete Verträge? Was hast du rausgefunden?
Ich habe mal geschaut, wie es in unserer Gruppe sozusagen, der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen aussieht. Und da gibt es Zahlen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die gehören zur Bundesagentur für Arbeit und die erheben schon sehr lange Zahlen. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, da sieht man, es sind in den letzten Jahren wirklich viele Leute, junge Leute vor allen Dingen, erstmal befristet eingestellt worden. Und in der Tendenz wird es auch nicht gerade weniger. Und tatsächlich stand zuletzt die Chance auf einen unbefristeten Vertrag, wenn man neu angestellt wird, bei 50-50.
Und schauen wir mal, geht es denn dann irgendwie gut weiter? Also werden denn von den Verträgen dann viele entfristet?
Ich habe gesucht, aber dazu gibt es leider keine offiziellen Daten. Aber wenn man nicht nur auf die Neueinstellungen schaut, sondern sich die Gesamtbeschäftigungszahlen ansieht, da sind es viel weniger Prozent der Jobs, die nur befristet sind, nämlich nur 8, also versus knapp 50 vorher. Es muss also zwangsläufig rein rechnerisch der ein oder andere irgendwann entfristet werden. Aber die Quote, tatsächlich diese 8%, das war mal nur halb so hoch. Also insgesamt kann man schon sagen, dass es einen Trend gibt, nur zu befristen. Und was halt echt krass ist, es sind vor allen Dingen Frauen. Es gibt seit Jahren schon eine Gender Gap, was das angeht.
Also Gender Gap, weil du sagst, dass Frauen viel häufiger befristet eingestellt werden?
Genau, die werden häufiger erstmal befristet eingestellt und der Anteil liegt ganze 10 Prozentpunkte höher als bei Männern. Und wenn man sich die Branchen anschaut, dann ist es auch so, dass vor allen Dingen die klassischen Frauenberufe, wie man sagt, erstmal nur befristet, dass da erstmal nur befristet eingestellt wird, im Gesundheits- und Sozialwesen zum Beispiel.
Lass uns mal bei den Berufen bleiben. In welcher Branche müsste ich mir denn einen Job suchen, wenn ich möglichst unbefristet eingestellt werden will?
Also auf keinen Fall Friseur. Da sieht es nicht rosig aus. In der Wäscherei solltest du auch nicht anfangen. Erzieher, da wird auch richtig viel befristet, 75% nämlich. Und nicht so gut sieht es auch im Gesundheitssektor aus. Da wird auch viel befristet. Aber was du machen könntest, wäre irgendwo bei einer Versicherung anfangen oder bei einem Finanzdienstleister. Da werden nämlich weniger als 20% aller Neueinstellungen befristet. Und auch noch ein Tipp, wäre eher bei einem kleinen als bei einem größeren Unternehmen anzufangen, weil die von den Bestimmungen des Kündigungsschutzes ausgenommen sind und sich deshalb auch eher unbefristete Verträge leisten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Leute aus unserer Generation, die sind oft in befristeten Verträgen angestellt und vor allem auch Frauen. Wir alle wissen, dass das nicht gut ist, aber wir tun irgendwie auch nicht so wirklich was dagegen. Zumindest ist es so ein subjektives Gefühl, das man hat. Wie kann das denn eigentlich sein? Das wollte ich heute vom Demokratieforscher Wolfgang Gründinger wissen, von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generation. Er ist auch SPD-Mitglied, seit er 16 ist. Deswegen habe ich erstmal angefangen, über den Arbeitsmarkt mit ihm zu sprechen, denn da sieht es ja eigentlich in Deutschland ganz gut aus. Teilweise werden Fachkräfte gesucht, ja. Warum müssen dann so viele Leute eigentlich befristet arbeiten? Wie wird das begründet?
Ja, Sie haben recht, der Arbeitsmarkt ist im Vergleich zur Vergangenheit und auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Deutschland momentan sehr gut. In vielen Bereichen werden ja sogar Fachkräfte gesucht, also es gibt keinerlei Zeichen dafür, dass uns die Arbeit ausgehen würde. Im Gegenteil, uns gehen eher die Fachkräfte aus. Trotzdem gibt es befristete Beschäftigung. Die ist zum Teil von den Firmen nicht anders zu handhaben, weil eben das Arbeitsvolumen dann gerade bei diesen speziellen Qualifikationen einfach nicht zu den Arbeitnehmern dazu passt.
Aber irgendwie ist es doch merkwürdig. Sind die meisten Leute denn mit ihren befristeten Verträgen froh, dass sie überhaupt einen Job haben? Oder warum gibt es keinen Aufstand?
Naja, einen Aufstand gibt es vielleicht innerlich bei denjenigen, die nicht zufrieden sind. Aber was können sie denn tun? Also irgendwie das Potenzial derjenigen, ihre Situation wirklich selbst zu ändern und sogar durch einen Aufstand irgendwie zu rebellieren gegen ihre Arbeitgeber, ist ja relativ begrenzt. Also die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer ist ja tatsächlich kleiner. Aber zum Glück gibt es ja Organisationen wie die Gewerkschaften, die eben auch für diese Befristeten sich einsetzen und die sachgrundlose Befristung abschaffen möchten.
Aber die große Aufmerksamkeit bekommt diese Debatte ja erstmal nicht, oder?
Naja, zumindest bei den Koalitionsgesprächen war das Thema. Ja, aber weil es den meisten Menschen im Arbeitsmarkt momentan relativ gut geht, ist das nicht ganz weit oben auf der Agenda. Mhm. Was natürlich das Schicksal derjenigen, die unzufrieden sind mit ihrer befristeten Arbeit, überhaupt nicht verbessert. Und aus deren Sicht muss natürlich sehr viel passieren.
Können Sie uns da Hoffnung machen? Wird das in Zukunft denn wieder so sein oder häufiger so sein, dass die Verträge entfristet werden? Oder glauben Sie, nee, es geht genau in die andere Richtung?
Wir leben ja in Zeiten des sich verschärfenden Fachkräftemangels und deswegen bin ich schon ganz guter Dinge, dass immer mehr Befristungen noch aufgelöst werden müssen und entfristet werden müssen. Ganz einfach aus purer ökonomischen Logik der Unternehmen heraus, weil die anders die Fachkräfte ja gar nicht mehr halten können.
Herr Gründinger, mir fällt jetzt eigentlich nur noch Philosophisches ein zu diesem Thema, weil es natürlich schon so ist, dass man sich von Arbeitsvertrag zu Arbeitsvertrag hangelt und das natürlich zu keiner innerlichen Ruhe führt. Ne? Das ist ja, das große Ding der Entfristung ist ja einfach, dass man sagen kann, so, jetzt bin ich mal beruhigt hier, ich muss jetzt nicht Angst haben, mir in einem halben Jahr wieder was Neues zu suchen.
Also dieses Hangeln von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz oder von irgendwie prekärer Stelle zu prekärer Stelle trifft vor allem jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da ist die Einfädelungsphase in den Jobmarkt länger geworden, sie ist schwieriger geworden, aber nachdem sie einige Jahre dann tatsächlich sich oft haben Sorgen machen müssen, bekommen die meisten dann doch einen einigermaßen anständig bezahlten und vor allem unbefristeten Job. Aber wie gesagt, diese Einfädelungsphase, vor allem bei den jungen Arbeitnehmern, ist eben länger geworden. Und deswegen brauchen wir eben auch diese Reformen auf dem Arbeitsmarkt, damit zum Beispiel sachgrundlose Befristungen einfach nicht mehr stattfinden dürfen. Das muss auf jeden Fall passieren.
Glauben Sie nicht auch, dass das Problem dann bei der Berufswahl sich einstellt, dass viel mehr Leute eben heutzutage einschätzen, okay, handelt es sich hier um eine Stelle, die vielleicht entfristet ist, habe ich ein schönes Leben mit allen Vorzügen oder entscheide ich mich lieber nach dem Willen, was will ich denn eigentlich arbeiten später, egal ob ich da von einem befristeten zu einem befristeten Vertrag komme?
Naja, Sie sprechen an diese Debatte um die Generation Y, also die Generation Y, die angeblich nur noch nach Selbstverwirklichung im Job sucht und gerne irgendwie nur noch irgendwie Work-Life-Balance hätte und gar nicht mehr irgendwie aufs Gehalt oder auf Sicherheit des Jobs bedacht wäre. Aber da muss ich Sie leider enttäuschen. Das ist tatsächlich eine Beschreibung, die nur auf die obere Elite der jungen Generation zutrifft, nämlich ungefähr so, ja, vielleicht ein Drittel der Akademikerinnen und Akademiker zutrifft. Für alle anderen fängt die Selbstverwirklichung erst nach Feierabend an und die wären froh, überhaupt in dieser schwierigen Anfangsphase ihres Berufslebens einen einigermaßen vernünftig bezahlten und vor allem eben unbefristeten Job zu ergattern. Und diejenigen, die quasi aus eigenem Antrieb heraus einfach so von Arbeitgeber zu Arbeitgeber springen, weil sie Lust darauf haben und sich irgendwie selbst verwirklichen wollen, in irgendwelchen Startups oder dergleichen, das ist eine kleine Elite, die mit der Lebensrealität der meisten jungen Menschen in Deutschland wenig zu tun hat.
Sagt der Demokratieforscher Wolfgang Gründinger über die Haltung gegenüber befristeten Verträgen und auch die Möglichkeiten, daran etwas zu ändern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lampenfieber. Und bei mir verhält sich so, wenn ich mal so eine Nervosität habe vor irgendeiner Aktion, dann kann ich nicht lang sitzen, dann muss ich irgendwie rumlaufen, dann muss ich auch mit Leuten reden, um mich irgendwie abzulenken und die Situation so normal wie möglich zu gestalten. Ganz oft renne ich in die Garderobe rein, komme dann wieder raus, dann gucke ich mir wieder irgendwie was an, was da drin ist. Aber ich habe auch schon mitbekommen, wenn man richtig gut vorbereitet ist, ja, wenn man sich immer sagt, man hat sich perfekt vorbereitet, dann schleicht sich das Lampenfieber eigentlich weg. Also dann hat man keins. Rahel, wie ist es bei dir?
Ich habe auch Lampenfieber, aber ich versuche immer, mir das nicht anmerken zu lassen. Mhm. Also ich mache eigentlich nichts und versuche, das einfach zu verdrängen.
Du überspielst es, ja?
Ja, und sobald es dann losgeht, ist es auch weg. Mhm. Und manchmal hilft auch Beten bei mir tatsächlich. Aha. Das wirkt sehr meditativ.
Das ist natürlich spannend, weil du dann noch so eine andere Dimension reinziehst.
Jo, ist nicht nur mein Act, ne?
Beten tun auch andere. Die Frage ist, ob Musiker das denn auch machen. Denn bei Musikern, die vor großem Publikum spielen, gibt es natürlich auch die bekannte Auftrittsangst. Und um denen zu helfen, den Musikern, da sucht die Charité in Berlin jetzt Teilnehmer für eine Studie zu Auftrittsangst. Du hast dir das ein bisschen genauer angeschaut. Wer kann sich denn da melden?
Also man muss professioneller Musiker sein oder Musikstudent und man muss mindestens 18 Jahre alt sein und man sollte halt nicht nur so ein bisschen Lampenfieber haben, sagt Jens Plag, der ist Facharzt für Psychiatrie und der leitet diese Studie an der Charité mit.
Man müsste tatsächlich unter einer, wir nennen das klinisch relevanten Auftrittsangst leiden. Das heißt also, durch eine Bühnenangst so beeinträchtigt zu sein, dass man sagt, man kann entweder gar nicht mehr auftreten, man kann nicht mehr spielen vor Publikum oder es fällt einem massiv schwer. Also man ist mindestens beeinträchtigt durch die Symptomatik.
Also man hört schon, es muss relativ krass sein. Bei einer Auftrittsangst haben Musiker ja fast schon so eine Art Panikattacke. Körperliche Symptome, Herzrasen, Schwitzen, Übelkeit, die müssen aufs Klo. Und psychisch erlebt man eben so eine massive Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Jetzt sagen wir mal, erfüllt diese Anforderung. Was kommt denn auf einen dann in dieser Studie zu?
Also erstmal würden die Forscher dann gucken, wie stark diese Auftrittsangst ausgeprägt ist. Und dann wirst du in eine von zwei Gruppen eingeteilt. Und in diesen Gruppen gibt es unterschiedliche Sportprogramme. Da müssen die Studienteilnehmer dann so ein standardisiertes Bewegungstraining machen, so 12 Minuten lang. Und vor und nach diesem Sportprogramm wird erstmal dann so ein Bühnenauftritt simuliert. Und dann wird eben geguckt, ob die Auftrittsangst nach diesem Sportprogramm besser geworden ist.
Also die wollen da an der Charité schauen, ob Sport bei diesen ganz starken Lampenfieberfällen hilft. Wieso gerade Sport?
Also Jens Plag von der Charité hat mir gesagt, dass sie das schon über viele verschiedene Bewegungsarten geforscht haben, wie die sich eben auf Angsterkrankungen auswirken. Und da hat es schon einige Erfolge gegeben.
Wir wissen, dass zum Beispiel Ausdauertraining einen sehr guten Effekt bei Patienten mit Panikstörungen hat. Das heißt also Patienten, die Panikattacken entwickeln, dass da ein Ausdauertraining deutliche therapeutische Effekte haben kann.
Genau, und diese Erkenntnisse wollen Sie eben jetzt auf Patienten mit Auftrittsangst ableiten. Es gibt da nämlich noch keine Behandlungsmethode, die relativ schnell wirkt, von Medikamenten jetzt mal abgesehen. Und genau da liegt nämlich auch das Problem, sagt Jens Plag.
Die Therapie der Wahl im Moment ist eine Psychotherapie, also die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, die sehr gut wirkt bei Auftrittsangst, die allerdings so eine gewisse Zeitlatenz hat. Das heißt, es dauert mindestens Monate, wenn nicht manchmal Jahre, bis eben diese angstlösenden Effekte da sind.
Ja, und gerade bei Musikern haben Jens Plack und sein Team eben gemerkt, die brauchen oft was, was sehr schnell wirkt, damit sie auch auftreten können. Und sie hoffen eben jetzt, dass sie mit dieser Sportintervention ein kurzfristiges, aber auch sehr einfach anzuwendendes Mittel entwickeln können.
Abgesehen von diesen Musikern, könnte man das denn auch bei anderen Berufsgruppen anwenden?
Das wäre dann quasi so ein zweiter oder dritter Schritt. Das hoffen die Forscher natürlich. Wenn das jetzt bei den Musikern klappt, wenn das wirkt, dann lassen sich daraus auch Programme für andere Berufsgruppen ableiten, für Schauspieler oder was auch immer.
Also die Charité in Berlin, sie sucht für eine neue Studie Musiker, die unter Auftrittsangst leiden. Damit hoffen sie, eine neue Behandlungsmethode entwickeln zu können, und zwar eine durch Sport. Falls ihr Musiker und betroffen seid, dann schaut doch mal vorbei dort beim Zentrum für Musikermedizin an der Berliner Charité. Dort gibt es dann alle Infos, und wenn ihr einfach nur so drüber sprechen wollt, über euer Lampenfieber, über eure Auftrittsangst, dann tut das. Schreibt uns eine Mail. Wie löst ihr Lampenfieber oder das Problem, zitterig oder tatterig zu sein, bevor es losgeht?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es ist so. Die Unionsfraktionsvorsitzenden fordern in einem Beschlussentwurf Werteunterricht für Kinder Geflüchteter. Zunächst hat die Rheinische Post darüber berichtet. In dem Entwurf heißt es der Zeitung zufolge, die Integration derer, die in Deutschland bleiben können, hat nicht zuletzt zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens Priorität. Boah! Wie soll bitteschön dieser Unterricht aussehen? Und was sind überhaupt deutsche Werte? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat das versucht für uns herauszufinden.
Die Union möchte jetzt Werteunterricht für Flüchtlingskinder. Wie könnte das aussehen? Also was sind die Werte, die man Flüchtlingskinder beibringen sollte?
Deutsche Werte? Das klingt sehr konservativ.
Ja, deutsche Werte. Ich meine, Vorschlag der Union.
Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Was verstehen Sie denn genau unter Werten jetzt?
Werteunterricht, gib mir eine Sekunde, um nachzudenken.
Denken wir also einen Moment über unsere Werte nach. Werte, das sind Verhaltenserwartungen der Gesellschaft an die einzelnen Mitglieder dieser Gesellschaft.
Flüchtlinge praktisch dieselben Werte zu lernen haben oder vermittelt zu bekommen, die wir auch irgendwie bereit sind vorzuleben.
Das heißt Geschichte.
Toleranz und Offenheit sind mir sehr wichtig.
Bräuche und...
Das, was Mike Moring darunter versteht, er ist bei der CDU in Thüringen und spricht hier auf einer Pressekonferenz, ist...
Das ist eben die Achtung der Menschenwürde, das ist die Frage der Gleichbehandlung von Mann und Frau. Das ist
die Aufnahmen dieser Pressekonferenz haben eine ganz schlechte Qualität, aber es geht hier um Menschenwürde, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Presse- und Meinungsfreiheit und das staatliche Gewaltmonopol. Für alle, die diesen Wert nicht sofort auf dem Schirm haben, das heißt, dass ausschließlich der Staat strafen darf. Also keine Brauchtumpflege. Flüchtlinge dürfen genauso ahnungslos wie wir sein, wenn es um Maria Lichtmäß geht. Hier geht es um Werte, bei denen die meisten Menschen sagen würden, ja klar, die teilen wir. Aber brauchen Kinder von Geflüchteten dafür separaten Unterricht?
Ja, ich habe das gestern in den Tagesthemen gehört. Also meine spontane Reaktion gestern Abend war, Werteerziehung brauchten eigentlich die meisten unserer Schülerinnen und Schüler. Aber kommt da mein Name auch rein?
Ja, klar.
Scheibenkleister.
Das also ist Monika Weber. Sie ist Leiterin einer Grundschule und...
ehrenamtliche Familienpatin für 2 Flüchtlingsfamilien.
Frau Weber kennt nicht nur den Schulalltag sehr gut, sie kennt auch die kulturellen Herausforderungen, die Kinder nach einer Flucht so zu bewältigen haben.
Wir haben das schon so festgestellt, dass eben Pünktlichkeit bei manchen ja nicht unbedingt oberstes Gebot ist. Und das ist bei uns ja schon wichtig.
Wer in der Schule ständig unpünktlich ist, der stört den Unterricht und bekommt den Stoff nicht mit. Frau Weber sagt, bedingt macht das also schon Sinn, wenn Flüchtlingskinder ein paar Regeln des Miteinanders an den Schulen schon vorher lernen.
Weil wenn die nach Deutschland kommen, aus einem anderen Land, eben sich auch erstmal an diese neuen Regeln gewöhnen müssen. Die müssen sie auch erstmal kennenlernen, um sie überhaupt einhalten zu können.
Aber das gilt eigentlich generell für alle Kinder, Deutsche und Nicht-Deutsche. Die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen fühlen sich immer mehr dafür verantwortlich, unsere gesellschaftlichen Werte zu vermitteln. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Gewaltlosigkeit und demokratische Strukturen.
Das wird selbst in der Grundschule schon immer mehr zu einem Problem, dass die Kinder das nicht mehr so mitbringen.
Zu wenig Zeit in der Familie, zu wenig Zeit für Unternehmungen und für Gespräche zwischen Eltern und Kindern. Das trifft offenbar auf viele zu, egal welcher Nationalität.
Also ich finde, die Werteerziehung dürfte man nicht beschränken auf Zuwanderungsschülerinnen und Schüler, sondern die Werteerziehung müsste dann schon wirklich für alle Kinder sein. Auch um Werteerziehung umzusetzen, benötigen wir zusätzliche Lehrerstunden.
Mit dieser Einschätzung ist Frau Weber nicht alleine. Auch der Deutsche Lehrerverband teilt die Meinung. Denn Themen Grundgesetze, Rechtsstaatprinzip und Demokratie sind leider derzeit ganz klein geschrieben, heißt es dort. Werteunterricht sei daher eine gute Idee für alle.
Ich bin ziemlich alt. Ich habe keinen Religionsunterricht gehabt, sondern ich hatte früher Werte- und Normenunterricht. Vielleicht wäre das auch was für alle, oder?
Na, ob Werte- und Normenunterricht anstatt Religionsunterricht jetzt wirklich das ist, was CDU und CSU sich dabei gedacht haben, das wage ich zu bezweifeln. Aber so als Gedankenspiel ist doch die Teilung von Staat und Religion auch ein deutscher Wert, den alle Kinder lernen sollten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.